Lieber Vater, bitte mach meine Taille schlanker und mein Bankkonto fetter. Und bitte, bitte, verwechsel das nicht wieder so wie letztes Jahr. Das ist eine Art, wie man beten kann. Sicher nicht die beste Art. Gebet. So Sache. Für manche ist Gebet eine Erleichterung, etwas, wo man richtig drin aufgehen kann, eine Wohltat. Viele beten wirklich gerne und leben da drinnen im Gebet. Für andere ist Gebet Kampf, schwierig, man vergisst es oft, man weiß nicht, was man diesem großen, heiligen Gott wirklich sagen soll. Soll man über irgendeine Sachlage informieren? Er ist allwissend, er weiß sowieso alles. Und ich muss gestehen, dass mein Gebetsleben oft auch von Frust begleitet ist. Und ich war jetzt auch nicht übermäßig glücklich darüber, dass ich ausgerechnet diese Bibelstelle heute gekriegt habe, weil ich denke, dass es da andere gibt, die da geeigneter sind dafür, die besser darüber predigen könnten. Aber vielleicht habe ich gerade deshalb diese Bibelstelle heute bekommen. Die Bibelstelle ist im Lukas-Evangelium wieder, Kapitel 11, die ersten 13 Verse. Und jetzt lesen wir einfach einmal die Stelle durch und dann habe ich 4 Tipps fürs Beten, die mir etwas gebracht haben und vielleicht helfen es euch auch. Lukas Kapitel 11, Abvers 1. Einmal hat Jesus sich irgendwo zum Gebet zurückgezogen. Als er damit fertig war, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Johannes hat seine Jünger auch beten gelehrt. Da sprach er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dann sagt er zu seinen Jüngern: Angenommen, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und sagt: Bitte leih mir doch 3 Fladenbrote. Ein Freund von mir ist unerwartet auf Besuch gekommen und ich habe nichts zu essen im Haus. Und stellt euch vor, jener würde von innen rufen: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon abgeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann jetzt nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, er wird es ihm schließlich doch geben, wenn auch nicht gerade aus Freundschaft. Aber schon wegen seiner Unverschämtheit wird er aufstehen und ihm geben, was er braucht. Und ich sage euch, bittet und ihr werdet bekommen, was ihr auch braucht. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es ihn um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es ihn um ein Ei bittet? So schlecht wie ihr seid, wisst ihr doch, was gute Gaben für eure Kinder sind und gebt sie ihnen auch. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Wie gesagt, 4 Tipps habe ich heute. Tipp Nummer 1, tu es einfach. Und das ist, glaube ich, der wichtigste und beste Tipp überhaupt, wenn es um Gebet geht. Tu es einfach. Jesus hat oft und lange gebetet und seine Jünger haben ihn dabei gesehen. Und dann ist irgendwann ihm diese Frage gekommen: Herr, lehre uns beten, sag uns, wie das geht, wie man das richtig macht, wie man das formuliert, was man Gott sagen soll. Gut, Jesus hat dann einmal Flipchart aufgestellt, hat den Beamer eingerichtet, geschaut, dass die Verbindung mit Laptop funktioniert. Das dauert meistens ein bisschen, auf Anhieb funktioniert das nie. Aber irgendwann hat es dann funktioniert und dann hat er eben so einen theoretischen Vortrag angefangen über Gebet. 10 Punkte, die wirklich wichtig sind. Nein. Was hat Jesus gemacht? Er hat es gleich praktisch umgesetzt. Er hat gebetet. Er hat ihnen das Vater Unser als Beispielgebet gegeben. Sie haben gesehen und gehört, wie er gebetet hat. Und das ist darum, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, dass man es einfach tut. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es gibt so viele Bücher über Gebet, es gibt Seminare, es gibt Workshops und, und. Es wird so viel über Gebet geredet und so wenig dann wirklich gebetet. Und ich kenne das von so manchen Gebetstreffen, wenn man sagt, okay, wir haben eine Stunde Zeit. Was macht man? Zuerst werden mal Gebetsanliegen gesammelt. Aha, echt? Habe ich gar nicht gewusst. Was ist da eigentlich passiert? Ach so, das hat sie gemacht. Aha, interessant. Also so ein Gebetstreffen läuft oft ab wie so ein Kaffee-Klatsch- und Tratsch-Treffen, kommt mir oft vor. Und dann irgendwann schaut man auf die Uhr, schon so spät, 5 Minuten haben wir noch, beten wir noch schnell. Es wird viel geredet und wenig gebetet. Und ich habe mir jetzt bei der Predigtvorbereitung dann auf mein Handy einen Wecker gestellt. Und jedes Mal im Tag, wenn der abgeht, weiß ich, okay, jetzt bete ich. Mir hat das geholfen, einfach mich selbst daran zu erinnern, es wirklich zu tun, weil es oft einfach untergeht und ich nicht daran denke. Und ich habe ein paar so Anliegen, die ich im Kopf habe, und jedes Mal, wenn der Wecker abgeht, weiß ich, okay, jetzt, aber wenn es nur kurz ist, jetzt bete ich für das. Deshalb Tipp Nummer 1, tu es einfach. Tipp Nummer 2, ein Bekehrungsgebet wird immer erhört. Mit Gebetserhörungen, das ist ja so eine Sache. Ich stelle so manche Erhörung ein bisschen in Frage. Ich habe oft den Eindruck, dass Ungläubige zwar nicht beten, aber die haben oft mehr Gebetserhörungen als wir, wenn wir beten. Und Gebet kann auch so ein bisschen einen Placebo-Effekt haben. Ja, ich bete darum, dass das Kopfweh weggeht und dann geht es wirklich weg. Anderer betet nicht und hat auch kein Kopfweh. Also es ist ein bisschen zu hinterfragen oft. Und ich habe auch schon sehr viele, oder viele, einige Heilungsgottesdienste erlebt, aber so wirkliche Heilungen sind einfach rar. Und ich kann auch persönlich keine großen Gebetserhörungsgeschichten erzählen. Und ich habe oft so den Eindruck, dass Gott eigentlich genau das Gegenteil von dem tut, worum ich ihn eigentlich bitte. Und ich habe mir dann so in der Jugend einmal angewöhnt, dass ich das Gebet umdrehe, dass ich quasi ums Gegenteil bitte. Also wenn ich schönes Wetter haben will, dann sage ich, Herr, ich hätte gern, dass die Sonne scheint, drum bitte lass es regnen. Mit der Hoffnung, dass dann vielleicht doch die Sonne scheint. Das ist, ich möchte nicht sagen dumm, aber eigentlich schon, ja. Und es gibt da keine biblischen Belege dafür, dass man auf diese Art beten sollte. Und es ist auch schon vorgekommen, dass man manche Menschen irgendwie so im Gedanken waren und immer gedacht habe, für die sollte ich beten. Das kommt wieder so eine kleine Australien-Geschichte. Damals in Australien habe ich auf einmal so einen Ex-Arbeitskollegen im Kopf gehabt und der ist mir dann aus dem Kopf gegangen und habe mir gedacht, das, wenn der sich bekehren würde, das wäre wirklich super. Das könnte so ein Multiplikator sein, durch den dann viele andere auch zum Glauben kommen. Und ich habe dann angefangen, wirklich konsequent für den zu beten. Habe dann eine Zeit lang gefastet dafür und wirklich ernsthaft dafür gebetet, dass der zum Glauben kommt. Ich habe auch noch für sich jetzt keinen Kontakt zu ihm, habe ihn dann einige Jahre später dann wieder mal getroffen. Und er hat halt wieder so ein bisschen so seine Scherze über den Glauben gemacht, das ist nicht bösartig, aber man hat einfach gemerkt, es interessiert ihn einfach nicht. Und dann habe ich gedacht, pff, habe ich gebetet, gefastet, aber es hat eigentlich scheinbar keine Konsequenz gehabt. Oder andere Geschichte, weniger drastisch, was mir auch oft passiert ist schon, bin irgendwo unterwegs und es fängt zu regnen, dann sage ich, ja bitte, lass es jetzt nicht regnen. Ich bin 1-2 Minuten, dann bin ich daheim, dann kann es regnen, aber bitte verzögert es noch ein bisschen. Was ist? Wusch. Es kommt die volle Ladung runter, ich komme klatschnass heim, ziehe mich um, trockne mich ab, schaue beim Fenster raus, es hat aufgehört zu regnen. Ich sage, danke, toll, ganz witzig. Ich weiß nicht, warum das so ist. Bei Elia hat das ja funktioniert, nicht? Der hat gebetet, dass es nicht regnet, es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Bei mir funktioniert das nicht einmal für Minuten. Dann denke ich mir oft, ja, was frage ich Gott eigentlich überhaupt? Im Endeffekt tut er doch das, was er will. Wir beten auch, dein Wille geschehe, nicht meiner. Vielleicht ist das ein Grund dafür. Also es ist oft ein bisschen frustrierend, wenn man wirklich Anliegen hat und für die betet, dann tut sie nichts. Und Es gibt da sehr fromme, aber oft auch ein bisschen vorschnelle Antworten drauf. Und ich habe das schon mehrfach gehört und ihr werdet das wahrscheinlich auch schon gehört haben. Erklärungen, warum Gebete nicht erhört werden. Ja, vielleicht ist Sünde in deinem Leben. Nein, sicher. Wir sind Sünder. Also wir werden nie perfekt sein. Also wenn wir darauf warten, dass dann Gebete erhört werden, dann wird es in diesem Leben nicht mehr passieren. Also wir sind nicht perfekt. Aber weil ich jetzt zornig war, bekehrt sich ein anderer nicht. Oder weil heute zornig war, regnet es. Also diese direkte Bestrafung passt irgendwie nicht mit der biblischen Lehre der Gnade zusammen. Da habe ich ein bisschen ein Problem damit. Oder du betest eben zu egoistisch. Das ist nicht der Wille Gottes, wie du betest, und darum wird es eben auch nicht erfüllt. Aber was kann uneigennütziger sein, als dass man für einen anderen Menschen betet, dass der sich bekehrt? Und das erfüllt sich trotzdem nicht. Oder Gott hält etwas Besseres für dich bereit. Wenn ich im Regen heimgehe, was wird dann besser, dass dann die Verkühlung hinten noch kommt? Weiß jetzt auch nicht, ob das wirklich so die passende Erklärung ist. Oder auch, was ich ganz besonders gern habe, frage nicht warum, sondern frage wofür. Hat mir persönlich auch noch nie weitergeholfen, die Antwort. Man denkt, das kommt irgendwie aufs Gleiche raus und hilft mir jetzt in der Situation auch nicht weiter. Im Endeffekt habe ich einfach keine Antwort drauf, warum viele Gebete einfach nicht erhört werden. Und mir gefällt es immer wieder, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, da gehe ich oft bei Oswalds vorbei und da hängt auf der Garage ein Schild oben, da steht: Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und der Spruch spricht auch immer wieder an, weil es einfach vieles gibt, was wir nicht verstehen können. Wir wissen nicht, warum manche Dinge passieren. Wir beten, das passiert dann das Gegenteil oder es passiert gar nichts. Oder oft wird es auch erfüllt, das Gebet. Einmal schon, einmal nicht. Woran liegt es? Man weiß es nicht. Und ich denke, manches im Leben ist einfach so, wie es ist. Wenn es regnet und ich bin draußen, werde ich nass. Und wenn jemand Gott ablehnt, wird er sich nicht bekehren. Aber wenn ich dafür faste, noch und nöcher und bete, wenn er Gott ablehnt, wird er sich nicht bekehren. Und ich werde Gott einmal, wenn ich bei ihm bin, fragen, warum manches eben so sein hat müssen, wie es eben war oder wie es ist. Jetzt habe ich auf vieles einfach keine Antwort. Und Jesus erzählt hier dann zwei Gleichnisse, zwei Geschichten über Gebetserhörung. Die erste Geschichte ist eben dieser Freund oder Nachbar, der lästig ist, der einfach immer wieder nachfragt, bis der andere ihm nachgibt und im Endeffekt das gibt, was er braucht. Die zweite Geschichte, das ist eben dieser Vater, der eine Schlange statt einen Fisch gibt oder einen Skorpion statt ein Ei oder eben nicht. Und manche deuten diese Gleichnisse dann so, dass man Gott auch bedrängen sollte, dass man im Gebet nicht nachlassen sollte, dass man immer und immer weiter beten sollte, bis Gott es eben erhört. Sag nicht, Gott hat dein Gebet nicht erhört, sondern Gott hat dein Gebet noch nicht erhört. Du musst im Traum bleiben. Du hast eben zu kurz gebetet. 99 Mal beten ist nicht genug, du solltest zumindest 100 Mal beten. Dann ist die Chance größer, dass es erhört wird. Du hast zu wenig Engagement, zu wenig Hingabe. Gebet ist auch ein Gebetskampf. Du musst wirklich dabei sein, du musst dahinter stehen und nicht locker lassen, bis Gott dein Gebet erhört. Aber da frage ich mich dann auch, warum muss ich mit Gott kämpfen, dass sich ein Mensch bekehrt? Es ist ja im Endeffekt sein Wunsch, sein Anliegen, nicht meins. Ich persönlich habe nichts davon, wenn sich ein anderer bekehrt. Das ist ja eigentlich Gottes Sache. Warum muss ich dann kämpfen drum? Also ich denke nicht, dass das jetzt wirklich die richtige Auslegung ist, dass man da mit Gott kämpfen muss und lästig sein muss, dass er nachgibt. Und das ist ja genau auch diese Kernaussage von diesem Gleichnis. Gleichnisse haben ja meistens wirklich eine konkrete Aussage. Und diese Aussage ist eben, dass Gott eben nicht ist wie dieser Nachbar und nicht ist wie ein böser Vater, der nur widerwillig gibt oder was Schlechtes gibt. Gott ist ein guter Vater, ein liebevoller Vater. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Heißt nicht, dass wir alles empfangen, dass wir alles finden und dass sich eine jede Türe öffnet. Und ganz wichtig finde ich dann eben diesen letzten Vers, das ist, denke ich, so der Schlüsselvers. Wie viel eher wird dann der Vater aus dem Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Gott wird nicht alle unsere Gebete erhören, aber dieses Gebet wird er erhören. Diese Bitte um den Heiligen Geist, das wird immer erhört. Ein Bekehrungsgebet. Wenn ein Mensch, egal wer, erkennt, dass er ein Sünder ist, dass er einen Retter braucht, dass er einen Erlöser braucht, der am Kreuz für ihn büßt und stirbt. Wenn dieser Mensch umkehrt, wenn er zu Jesus kommt, wenn er um Vergebung bittet, wenn er einen Neuanfang machen möchte, wenn er um ein Leben mit Jesus bittet, ein Leben mit dem Heiligen Geist, dann wird dieses Gebet sofort erhört. Er bittet und er empfängt den Heiligen Geist. Er sucht und er findet neues Leben. Er klopft an und es öffnet sich die Tür zu Gott für ihn. Wir haben ja gerade Pfingsten hinter uns, das Empfangen des Heiligen Geistes. Und Samuel hat da gesagt, das Problem mit Pfingsten im Gegensatz zu Weihnachten und Ostern ist ja, dass man vom Heiligen Geist nichts sehen kann. Und ich habe mir gedacht, was oft noch viel schlimmer ist, dass man vom Heiligen Geist auch nichts spüren kann oft. Man spürt oft nichts. Heißt nicht, dass man nichts spüren kann, aber oft ist es halt so. Nicht immer. Vielleicht kann man den Heiligen Geist doch mehr spüren, als wir oft glauben. Warum bin ich gläubig und andere nicht? Das ist der Heilige Geist, der wirkt. Warum bekehren sich nach einer Predigt manche und manche nicht? Das ist der Heilige Geist, der wirkt. In Johannes 16 sagt Jesus, wenn er, der Heilige Geist, gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Und Johannes 3 sagt da, ich versichere dir, erwiderte Jesus, und sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Menschliches Leben wird von Menschen geboren, doch geistliches Leben von Gottes Geist. Das alles wirkt der Heilige Geist und das kann man spüren. Und man merkt es oft auch so im Gespräch mit anderen Menschen, auch mit unter Anführungszeichen Gläubigen, mit Pfarrern, merkt man und spürt man, ob beim anderen der Heilige Geist da ist und wirkt oder nicht. Das kann man wirklich spüren. Man kann spüren, ob der Heilige Geist im Leben, im eigenen oder auch im Leben anderer aktiv ist. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, ohne den Heiligen Geist kann keiner glaubwürdig sagen, Jesus ist der Herr. Und das merkt man. Ob jemand wirklich das von tiefstem Herzen heraus sagt, Jesus ist mein Herr, mein Heiland, mein Gott, oder ob das nur irgendeine Floskel ist, die man halt irgendwo gelernt hat. Man kann den Heiligen Geist spüren. Aber zurück zur Gebetserhörung. In Johannes 6 sagt Jesus, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Niemals. Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber er erfüllt alle seine Verheißungen und das ist eine davon. Wenn sich jemand bekehrt, wird er niemals zurückgewiesen. Ein Bekehrungsgebet wird immer erhört. Tipp Nummer 3, Gebet ist mehr eine Haltung als eine Handlung. Tipp Nummer 1 war ja, tu es einfach. Also Gebet ist eine Handlung, wir tun es. Aber was dem vorausgehen muss, ist die innere Haltung dazu, der Draht zu Gott. Was ist wichtiger? Das Reden miteinander oder die Beziehung zueinander? Geredet wird im Parlament auch sehr viel. Aber die Beziehung zueinander zwischen den Parteien ist nicht gerade die beste. Also reden kann man viel. Wichtiger als die Handlung, also das Reden mit Gott, ist die Haltung, die Beziehung zu Gott. Sonst sind Gebete nur leere Floskeln, Phrasen, die Gott im Endeffekt ankotzen. So fromm sie auch klingen mögen. Eine leere Religion ohne wirklichen Glauben. Und ein stummer Blick zum Himmel oder ein tiefer Seufzer kann mitunter ein besseres Gebet sein als ein langes, frommes Gebet, das man aufplappert. Und ich kenne das von so manchen Gebetsgemeinschaften, dass man oft denkt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich beten soll, und dann fange ich einfach an. Und dann kommen mir wirklich ein paar gute Gedanken und die formuliere ich dann und dann denke ich mir, ja, war jetzt eigentlich ein gutes Gebet. Gute Gedanken, gut formuliert. Und anderes Mal wieder kommt irgendein Gestammel raus und ich denke mir, was rede ich da eigentlich? Ich weiß selbst nicht, was ich da bete. Aber im Endeffekt, ob das jetzt ein wirklich gutes, frommes, gut formuliertes Gebet ist oder irgendein Geprappel, vor Gott sind unsere Gebete alle nur ein Gestammel. Und der Heilige Geist muss das dann immer in die göttliche Sprache übersetzen. Das sagt Paulus im Römer Kapitel 8. In gleicher Weise nimmt der Geist Gottes sich auch unserer Schwachheiten an. Denn wir wissen nicht, wie man richtig beten soll. Er tritt mit einem Seufzen für uns ein, das man nicht in Worte fassen kann. Also Tipp Nummer 3. Gebet ist mehr eine Haltung als eine Handlung. Es geht nicht darum, wie man das am besten formulieren kann, sondern es geht um die Beziehung zu Gott, unserem Vater. Das ist das, was wirklich zählt. Und Tipp Nummer 4, verwende Gebetshilfen. Was soll man tun, wenn die Worte einfach wegbleiben, wenn man einfach nicht weiß, was man Gott sagen soll? Aus Frust, aus Zorn, aus Trauer oder auch aus Freude. Wenn man einfach nicht weiß, was man sagen soll. Verwende Gebetshilfen. Da habe ich jetzt 4 Stück davon. Das erste ist Gottes Wort selbst. Die Psalme bieten sich da sehr gut dazu an. Oder auch andere Dinge. Ich habe jetzt da bei meiner Audiobibel, die ich mir anhöre, bin jetzt gerade mit Jesaja fertig geworden. Und da sind auch einige Stellen drinnen, wenn man sich das so anhört, da kann man wirklich mitbeten mit dem Schreiber. Und diese biblischen Worte zu einem eigenen persönlichen Gebet machen. Beten mit Gottes Wort. Die zweite Möglichkeit ist Gebetsbücher. Gebetsbücher mit vorformulierten Gebeten und Liedern. Das sind jetzt unter evangelikalen Kreisen nicht ganz so beliebt und eher verpönt, weil man eher so das freie Gebet bevorzugen. Aber eben wenn man nicht weiß wirklich, was man beten soll, dann ist das eine gute Möglichkeit. Und ich kann mich erinnern an meine Bundesheerzeit, da habe ich mich als evangelischer Christ dort eintragen lassen, es hat damals Freikirchen noch nicht gegeben. Und da haben wir uns dann eben so, waren nur eine Handvoll Evangelische drinnen, da ist dann ein evangelischer Pfarrer gekommen und da haben wir uns zusammengesetzt und geredet und der hat uns dann dieses Büchlein gegeben, das ist extra fürs Bundesheer gemacht worden. Da sind eben Morgengebete, Abendgebete drinnen, ein paar Lieder. Und das habe ich jetzt wieder ausgegraben. Und jedes Mal, wenn mein Handywecker abgeht und ich gerade daheim bin, dann nehme ich das auch zur Hand und lese halt da ein, zwei Verse. Und da ist ein Gebet für Schutz den Tag oder für die Familie oder was auch immer. So ein paar so Verse drinnen und die lese ich durch und die bete ich durch. Ist eine gute Sache, die hilfreich sein kann. Wenn man jetzt gerade spontan selbst nicht weiß, was man sagen soll, kann man das quasi das Gebet von einem anderen zu einem persönlichen Gebet machen. Wenn die Haltung stimmt. Es geht immer um die innere Haltung, die man dazu hat. Eine dritte Möglichkeit ist die Fürbitte. Gebetsanliegen anderer. Wenn man selbst nicht weiß, was man beten soll, dann betet man eben für einen anderen. Und ich habe da jetzt da von Open Doors eine Meldung gekriegt, dass man sich eine Minute am Tag Zeit nimmt, um für verfolgte Christen zu beten. Wenn man es nicht genau weiß, kann man auf der Homepage nachschauen, da gibt es einige Gebetsanliegen. Oder man betet einfach nur so. Es geht auch wieder um die Haltung. Nicht, dass man jetzt betet, dass die Verfolgung aufhört. Da können wir lang beten, wir wissen, die Verfolgung wird eher mehr als weniger. aber dass wir uns wirklich einfach eins macht mit denen, dass es uns nicht egal ist, wie es anderen Christen geht, dass man einfach im Gebet an sie denkt. Und wenn es eben nur kurze Minuten am Tag ist. Also das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wenn man weggrob geht, dass ich dann kurz daran denke, es gibt viele Christen auf der Welt, denen es nicht so gut geht wie mir. Und die letzte Möglichkeit ist das, was Jesus ihm selbst gesagt hat, das Vaterunser. Wenn ich sonst gar kein Gebet weiß, das Vaterunser geht immer. Vaterunser. Gott ist nicht ein ferner Gott irgendwo da draußen, sondern er ist ein persönlicher Gott, er ist Vater. Er ist unser Vater, er ist mein Vater. Es ist eine persönliche Beziehung. Und er ist im Himmel und ich bin auf der Erde. Aber eines Tages werde ich bei ihm im Himmel sein. Geheiligt werde dein Name. Geheiligt hast du abgesondert, für besonders gehalten. Und er ist wirklich etwas Besonderes für mich. Er ist mein Ein und Alles. Er ist heilig für mich. Dein Reich komme. Was wäre es bei den ganzen politischen Diskussionen, dem Tohuwabohu, was in der Welt auf ist, wenn wirklich sein Reich kommt, wenn sein Reich auf der Welt sichtbar ist. Dein Wille geschehe. Nicht was ich will, sondern was er will, soll geschehen. So wie im Himmel, so auf Erden. Was wäre das Leben, wenn wirklich himmlische Zustände hier herunten wären auf der Erde? Unser tägliches Brot gib uns heute. Die Erde ist der einzige Planet, auf dem man leben kann. Gott gibt. Es gibt genug für alle Menschen. Es ist nur ziemlich schlecht verteilt. Die einen hungern, die anderen schmeißen das Essen weg. Aber Gott gibt genug für alle. Und vergib uns unsere Schuld. Wo wären wir ohne Schuldvergebung? Wie wäre das Leben, wenn es keine Vergebung geben würde? Es wäre furchtbar. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung ist keine Sackgasse, es geht weiter. Wir bekommen Vergebung und vergeben anderen. Und führe uns nicht in Versuchung. Wörtlich, führe uns nicht in die Versuchung hinein. Gott selbst verführt nicht, aber er lässt manche Dinge einfach geschehen. Hiob ist da ein gutes Beispiel dazu. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Wenn wir da drin sind in wirklich schwierigen Situationen, dann bring uns da durch und bring uns da auch wieder raus. Und dann ist der Zusatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Vaterunser kann man immer beten. Das wird nie falsch sein. Es wird nie unpassend sein. Tipp Nummer 1, tu es einfach. Notfalls mit einem Wecker, sei kreativ, sei erfinderisch. Alles, was dein Gebetsleben irgendwie bereichert, verwende es. Tipp Nummer 2, Bekehrungsgebet wird immer erhört. Das ist das wichtigste Gebet überhaupt. Und es wird immer sofort erhört. Tipp Nummer 3, Gebet ist mehr eine Haltung als eine Handlung. Es geht um deinen persönlichen Draht zu Gott. Ist der Draht zu Gott gut, dann freu dich drüber mit ihm. Ist der Draht zu Gott schlecht, dann rede mit ihm drüber. Und Tipp Nummer 4, verwende Gebetshilfen. Das Wort Gott selbst, Wort Gottes selbst, Gebetsbücher, Fürbitten, Anliegen anderer oder das Vaterunser. Bleib auf jeden Fall dran. Halte den Kontakt mit Gott aufrecht. Schau, dass du einen guten Draht zu Gott hast. Amen.